preisen dich, Herr, wir loben dich, Herr, wir danken dir. Du bist groß. Heute ist mein Thema, wähle die Herrlichkeit Gottes. Also eine Stunde der Ermutigung. Ich möchte dich ermutigen, also nicht negativ zu denken. Wir denken immer gerne so negativ, also ist nichts, wird nichts, kann nichts und dergleichen. Nein, wir möchten ganz offen sein für die Herrlichkeit Gottes. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wir sind offen für die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Ich möchte ganz herzlich einladen zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Da zuerst einmal, morgen werde ich über die Taufe sprechen. Die Taufe ist etwas ganz Außergewöhnliches. Nicht, dass ich jetzt morgen taufe. Nein, das verschiebe ich zum späteren Zeitpunkt. Aber ich möchte über die Taufe sagen. Ich habe Offenbarungen von Gott bekommen, was ich von der Taufe noch nicht einmal richtig ahnte. Und ich habe schon hunderte, wenn nicht gar tausende getauft. So, ich habe viele Menschen getauft und viel über die Taufe gepredigt. Und was ist die Taufe, diese Hintergründe der Taufe? Und eigentlich ist es zwar gut, dass da einige Sachen ein bisschen dazwischen gekommen sind, so dass wir die Taufe verschieben. Ich kann jetzt richtig über die Taufe predigen. Nicht nur, dass ich die Täuflinge auf das Wasser vorbereite. Nein, Gott hat mir mehrere Taufen aus der Bibel gezeigt. Die biblische Bedeutung der Taufe. Der Herr Jesus oder Johannes der Täufer sagt, ich taufe mit Wasser, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Das ist noch viel mehr mit der Taufe in sich. So, ganz herzlich eingeladen morgen zu diesem Thema. Also ich habe was ganz Besonderes, ich werde natürlich auch Evangelium predigen. Evangelium, dass Jesus Christus heute derselbe ist, dass er heute noch Menschen mit Geist und Feuer tauft und was es auch immer ist, dass er heute noch Menschen heilt. Ich habe so grüne Zettel vorbereitet, die sind noch nicht ganz vollkommen, die werden noch besser jedes Mal. Aber wir lernen und wir lernen aus der ganzen Arbeit, dir kann geholfen werden, uns kann geholfen werden und Jesus will uns helfen, wir müssen nur bereit sein. So, wenn du Zahnprobleme hast, du gehst zum Zahnarzt, aber die meisten Leute haben Angst vor dem Zahnarzt, weil der mit der Bohrmaschine kommt oder Presslufthammer. So, aber sei froh, dass heute nicht mehr die Zähne zugezogen werden, wie sie im Mittelalter mal gezogen wurden. Da sind sie auf den Stuhl gestiegen, an der Decke am Balken angebunden und vom Stuhl runtergesprungen und der Zahn war draußen. So, Rosskur. Nein, wähle die Herrlichkeit Gottes und dann am Sonntag haben wir Pfingstgottesdienst. Sei niemals kopflos. Bleibe gläubig, bleibe vernünftig, bleibe besonnen. Viele Menschen sind nicht besonnen, die denken, wenn sie ein bisschen den Heiligen Geist riechen, oh, jetzt bin ich auf Wolke Nummer 7. Weißt du, bist du verdampft, da brauchst du eine ganze Menge. Also bleibe besonnen. Gott gab uns den Geist der Kühnheit, der Besonnenheit, der Liebe, der Kraft und was weiß ich, da sind noch viele andere Attribute. Stunde der Ermutigung, wo kann ich dich ermutigen? Einfach wähle die Herrlichkeit Gottes. Entscheide dich, ich will das Optimale, das Beste, das Größtmöglichste von Gott. Nicht so wenig wie möglich, sondern so viel wie möglich von Gott. Du musst wählen, dich entscheiden, das haben wir den letzten Mittwoch gehabt. Du musst wählen, was du willst, wähle das Leben, das war das Thema. Wähle das Leben, nicht den Tod, beides liegt vor dir offen. Du entscheidest dich, was in deinem Leben passiert, was du bevorzugst, was du dir wünschst, was du dir kommen soll. Das, was du dir wünschst, das wird kommen. Und du hast einen Wunsch bei dem lieben Gott übrig. Du kannst nicht viele Wünsche. Herr, ich möchte das und ich möchte das. Weißt du, wünsch dir nur eines. Herr, ich will dich haben. Und wenn du den lieben Gott hast, hast du alles. Hast du alles inklusiv, kannst nicht mehr kriegen. Kinder Gottes sind sehr wählerisch. Zuerst einmal wähle die Herrlichkeit. Sie nehmen nicht alles. Sie essen auch nicht alles. Sie lieben auch nicht alles. Sie dienen auch nicht allen. Also Kinder Gottes sind sehr wählerisch. Und ich fordere dich heraus, werde wählerisch. Dass du nicht überall hinter jedem Kunz und Müller und Meier nachläufst. Nein, du solltest herausfinden, ist das wirklich mein Vordermann, dem ich nachfahre? Ich werde nie vergessen, ich kriege auf der Straße bei mir in Stuttgart vor der Haustür so Krach, hinter mir stellt ein Auto und steigt aus. Ich bin ihnen nachgefahren und ich habe gedacht, sie kommen, also ich habe mein Auto mit einer Landnummer gehabt. Ich habe gedacht, sie sind von Aalen und so weiter. Sie kommen und ich habe mich an sie orientiert und sie sind jetzt hier gekommen und hier steigen sie aus und parken. Ich habe gesagt, sie müssen mir nicht nachfahren. Nur weil ich ein Nummernschild habe oder Landnummer habe. Also ich bin Stuttgarter und ich wohne hier schon seit Jahren. Also Leute orientieren sich immer an den Vordermann. Orientiere dich nicht an die Vordermänner und Hintermänner, orientiere dich nach oben. Früher hat man sich nach den Sternen orientiert. Also folge den Sternen. Kinder Gottes sind sehr wählerisch. Sie dulden auch nicht alles. Sie lassen sich nicht mit allem ein. Sie folgen auch nicht allem. Also sie sind sehr wählerisch. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen einem Fremden nicht. Sie hören ganz genau, ist das die Stimme Gottes? Die kennen, prüfen ganz genau, denn nicht alles, was Gold, was glänzt, ist Gold. Es gibt so viel Nachgemachtes, Dublés und so viel Falsches, so viel Täuschung, so viel Nachahmung. Ich denke, heute du denkst, du trägst eine Markenkleidung und derweil ist es alles irgendwie so billig nachgemacht und da wunderst dich, dass es plötzlich eingeht oder was auch immer. Nur weil du denkst, es ist günstig zu erwerben. Weißt du, Gottes Sachen kosten auch etwas. Gute Sachen kosten auch etwas. Alles hat so seinen Preis. Also sei wählerisch. Nicht jede Herrlichkeit ist gleich Herrlichkeit. Weißt du, der Teufel kommt auch mit Glanz und Gloria. Mit Pauken und Trompeten, da wird roter Teppich ausgerollt. Aber es ist so viel Aufgebauschtes in dieser Welt. Und du musst lernen zu unterscheiden, ist das echt oder nicht echt? Wir müssen lernen zu unterscheiden. Und es gibt so viel Schein, so viel Trug. Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Es ist gut. Und der Teufel wird niemals zu dir kommen als schlechter Teufel. Er wird immer als ein guter Teufel kommen. Er wird sagen, guck mal, das macht klug, das macht gesund, das macht stark, das macht glücklich. Aber dann hinterher hast du dann die bittere Pille. Die Herrlichkeit Jesu, die passiert ganz anders. Wenn du würdest glauben, du würdest die Herrlichkeit sehen. Du, sagt Jesus zu Martha, du würdest die Herrlichkeit des Herrn sehen in deinem Alltag, in deinem Leben und so weiter. Wenn du glauben könntest, und da ist eine Voraussetzung, das ist eine Bedingung. Wenn du könntest, und das kann man vom Haus aus nicht glauben, das lernst du auch nicht in der Schule, das ist der siebte Sinn, nicht der sechste. Der sechste Sinn ist Zweifel. Zweifel, ist das wirklich wahr? Und erst wenn vom Heiligen Geist dein Sinn inspiriert worden ist, dein Herz vom Heiligen Geist erfüllt worden ist, dann kannst du sagen, aha, das ist Gott. Der Auferstandene sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alles Macht liegt in Jesu Händen. Und das muss man kennenlernen oder erfahren. Und das kann man aber nicht allein schon nur vom Bibel lesen oder von Predigt zuhören. Es muss einem offenbart werden, dass Jesus alle Macht hat, dass er das letzte Wort hat. Die Herrlichkeit Gottes ist in Jesus verkörpert, an Jesus gebunden. Also ganz schnell zur Faustregel, ist es echt oder nicht echt, ist es von Gott oder nicht von Gott, hat es mit Jesus was zu tun. Hat es nicht mit Jesus was zu tun, sondern mit irgendeinem Meister, einem Guru oder einem Menschen, dann lass es. Gott will was Gutes uns geben und es hat immer mit Jesus was zu tun. Die Macht liegt in Jesu Namen. Jesus hat den Menschen die Herrlichkeit Gottes gebracht. Er sagt, ich rede nicht von mir, sondern ich rede vom Vater. Jesus hat auch nicht von sich geredet. Wenn Leute kommen und die reden von sich, ich kann heilen, ich kann befreien, ich kann selig machen, vergiss es, das ist irreführend. Nur einer kann uns selig machen, Jesus Christus. Also deshalb, alle Herrlichkeit dieser Welt ist in ihm gebunden oder mit ihm verbunden und ihr könnt ohne mich nichts tun. Also, brauchst gar nicht, wenn Leute zu dir kommen und dir das Blaue vom Himmel versprechen und nicht Jesus drin ist, vergiss es. Jesus war derjenige, der die Dämonen austrieb. Kein Pharisäer hat es fertiggebracht. Da konnte psychologisch reden oder Pharisäer konnten also schöne Worte machen oder Theorien aufzählen und auflisten. Aber es geht nicht, Theorien machen nicht frei, Philosophien machen einen nicht frei, sondern die Vollmacht, die in Jesus steckt. Deshalb auch alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, es wird passieren. Also alles, was ihr tut in meinem Namen, das ist geschehen, das bleibt dann nachher. Jesus hat Brote vermehrt, hat Tote auferweckt, Stürme gestillt. Alles irgendwie, was die Jünger erlebten. Und das ist so, die Jünger sind so ein Prototyp für uns Gläubige. So, das bist du und ich. Das, was er für die Jünger tat, tut er auch für dich. Die ganze Herrlichkeit, das ist auch fantastisch, als wenn so die Jünger lebten, als wenn sie im Schlaraffenland wären, denke ich so. Weißt du, da war alles da. Herr, wo bist du heute zu Herberge? Macht euch keine Sorgen, es wird euch schon gegeben werden. Und als sie dann ein Fahrzeug gebraucht haben oder einen Esel gebraucht haben, das war alles da. Also als sie ein Apartment gebraucht haben, wo sie das Abendmahl feiern könnten, das war da. Wo ist der Raum? Und wo ist alles, wo du das bereitet hast für mich? Und es war schon alles bereit. Also mit Jesus lebst du ein bereitgestelltes Leben. Da steht alles schon bereit und es wartet auf dich, es ist abrufbereit. Du solltest die Herrlichkeit des Herrn sehen, also die Herrlichkeit Jesu, was er macht. Da geht Wein plötzlich in Kana aus und es ist schlimm. Und das Geld geht aus. Weißt du, wir können die Kirchensteuer nicht bezahlen, so jetzt hier in diesem Fall. Was soll man machen? Der Herr sagt zu Petrus, nimm eine Angel und geh zum See und wirf eine Angel. Und der erste Fisch, der dir anbeißt, mach das Maul auf, guck, was da drin ist. Und da war genau ein Drachme, eine Münze. Und damit konnte Petrus für sich und für Jesus die Kirchensteuer bezahlen, also Tempelsteuer. Der Herr Jesus kommt nie in Verlegenheit. Also das ist die Herrlichkeit Gottes, dass wenn du mit Jesus wandelst, du kommst nicht in Verlegenheit. Warum? Du hast auch noch den Heiligen Geist. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Du bist schlagfertig. Es wird euch gegeben und gesagt, was ihr sagen sollt. Du bist also nicht auf den Mund gefallen dann. In dem Augenblick, wenn der Heilige Geist und Jesus in dir sind, bist du nicht auf den Mund gefallen. Aber wenn du könntest glauben. Das ist die Voraussetzung. Wenn du könntest glauben. Glaube können. Was ist das? Dass du, wenn du Jesus annimmst, wenn du Jesus akzeptierst, so wie er ist, nicht wie du ihn gerne hättest. Ich hätte Jesus auch gerne anders, dass er vom Kreuz runtersteigt, dass er nicht auf Golgatha stirbt und so weiter, dass er ein bequemes Leben führt. Ich hätte Jesus gerne anders. Aber nein, er ist so, wie er ist, wie der Vater es wollte, dass er ist, wie das Leben eigentlich ist oder wie das Leben eigentlich ja sich entwickelt. Nimm Jesus so an, wie er ist. In seiner Hässlichkeit und auch in seiner Schönheit. Jesaja 53, wir haben ihn angeguckt und es war keine Schönheit an ihm. Nein, er ist der Schönste von 10.000. Er ist die Lilie im Tale, die Rose Sarons, der helle Morgenstern. Weißt du, Jesus ist das Größte, was es überhaupt gibt im Universum, aber er verkleidet sich im Dreck, im Müll, in Abschaum. Er war der Hässlichste, der Verachteteste, der Unwerteste. Also das ist Jesus. Also du musst Jesus so nehmen in der Verpackung, wie Gott ihn verpackt hat, wie Gott ihn geschickt hat und wie viele ihn aufnahmen. Überleg einmal, wie nimmt man Jesus auf? Nicht nur einatmen, sondern wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht und zwar im Geist aufnehmen, im Willen, im Verstand. Glaube ist Jesus beim Wort nehmen, sowas, wie er gesagt hat. Nicht wie du gerne dir das ausdenkst. So, wie hat er es gesagt? Und denk nur an das Wunder in Kana, wo ihnen der Wein ausgeht. Was er euch sagt, das tut. Auch wenn du nicht verstehst. Ich glaube, wenn es um Gott geht, das meiste verstehe ich sowieso nicht. Weil selbst die Klugen und Weisen, die Superintelligenten, die verstehen es auch nicht. Weil es ja viel höher ist. Das ist eine ganz andere Dimension, in der sich Gott bewegt. Deshalb, wir müssen drunter. Was er euch sagt, das tut. Und Gott sagt uns so in Salamitechnik, in kleinen Stücken sagt er immer wieder ein Wort und dann morgen wieder ein Wort und übermorgen wieder ein Wort und nächsten Tag wieder ein Wort. Und er sagt so in kleinen Worten, sagt er uns die Wahrheiten, die unser Leben verändern können. Die Herrlichkeit Gottes ist die Gegenwart Gottes, dass Gott mit uns ist, dass Gott uns begegnen will und dass Gott uns die Türen auftun will. Das ist also, plötzlich geht die Tür auf, du weißt gar nicht wie. Ich habe eines festgestellt, wenn du mit Jesus wandelst, richtig mit Jesus wandelst, vorausgesetzt, dann gehen die Türen dir automatisch auf. Da musst du auch gar nicht zwingen, da musst du gar nicht aufbrechen. Du stehst da und plötzlich teilt sich das Meer und plötzlich kommst du durch, plötzlich passiert was. Und zwar auf übernatürliche Art und Weise. Plötzlich steht Jesus vor dir, so wie damals nach Ostern. Dann gibt es plötzlich ganz neue Möglichkeiten in deinem Leben. Weißt du, Martha, die, als sie hört, ja Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, dann sagt Jesus, der schläft nun, lass es in Ruhe. Weißt du, Jesus sieht die Dinge ganz anders, als so, wie wir gewöhnt sind zu sehen. Wir sehen uns mit menschlichen Augen, der stinkt schon. Der ist schon in die Verwesung übergegangen. Nein, er schläft. Und dann sagt er, wo habt ihr ihn hingelegt? Bemühe dich nicht, weißt du? Wir möchten eigentlich Gott gar nicht bemühen, aber bemühe, wo habt ihr ihn hingelegt? Zeigt mir's. Und dann geht er hin und was passiert? Lazarus, komm heraus. Und das Wunder passiert. Jesus, es liegt Macht in Jesu Worten. Er muss ein Wort in unserem Leben sprechen. Und schon ist die Herrlichkeit Gottes auf. Schon plötzlich geht was auf. Plötzlich passiert was. Er muss ein Wort in deinem Leben sprechen. In deiner Situation. In deinem Kummer. In deine Ängste. In deine Bedrückung. In deine Armut. In deinen Mangel. Sprich nur ein Wort. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Betet einer in der Bibel. Die Herrlichkeit ist, dass Jesus ein Machtwort spricht. Und deshalb nicht du sprichst das Machtwort, er spricht das Machtwort. erlaube Gott in deinem Leben ein Machtwort zu sprechen. Du brauchst ein Machtwort. Und dann stehen die Dinge ganz anders. Dann stehen die Aktien in deinem Leben ganz anders. Dann läuft das Geschäft ganz anders. Lass Gott ein Wort in deinem Leben sprechen. Allzu oft suchen wir Gottes Gegenwart, wenn wir Probleme haben und nicht mehr weiter wissen. Weißt du, ich möchte dich einladen, hör auf, nach Problemlösungen zu suchen. Denn das bringt nicht viel. Weißt du, du hast ein Problem gelöst, morgen ist das nächste wieder vor der Tür. Du hast eine Rechnung bezahlt, kommt der nächste Forderung. Also löse nicht einzelne Probleme. Ich möchte dich einladen, fang an, Gott zu suchen. Dich will ich haben. Und wenn du Gott hast, hast du alles. Gott sagt, meines Gold und Silber, meines Gesundheit, meines Kraft, meines Stärke, meines alles, was du brauchst, sucht mich. Sucht mich. Wir sollten anfangen, die Herrlichkeit Gottes suchen und nicht irgendwelche Probleme, nicht irgendwelche schöne Sachen, was wir uns wünschen. Gott, du brauchst Gott in deinem Leben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, in Matthäus 6 heißt es, und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Du wirst verblüfft sein, was alles in deinem Leben passiert, wenn du Gott anfängst zu suchen. Wir suchen meistens nur ein gutes Wort, wir suchen Trost, wir suchen irgendwas. Nein, fang an, Gott zu suchen, und dann hast du alle Lösungen deiner Probleme. Und erzähl Gott nicht, wie groß deine Probleme ist, sondern sag dann deinen Problemen, wie groß dein Gott ist, was du mit deinem Gott alles kannst und schaffst. Wähle also nicht nur die Gaben Gottes. Ich habe aufgehört, in meinem Leben zu beten, oh Gott, ich brauche mehr Kraft. Brauche ich nicht. Ich brauch's, vielleicht bitter nötig, aber ich bete nicht darum. Oder ich brauche mehr Freude, ich brauche das, aber ich bete nicht darum. Ich sag, Gott, ich brauche dich. Und wenn ich dich habe, Herr, dann habe ich Kraft, dann habe ich Freude, dann habe ich Frieden, dann habe ich Glauben, dann habe ich alles, was ich brauche. Wir sollen aufhören, nach bestimmten Eigenschaften zu beten, was wir gerade so wünschen oder brauchen. Nein, fang an, nach Gott zu beten und Gott zu bitten, komm Gott in mein Leben, dich will ich haben, dann hat dein Leben Zukunft. Dann hat dein Leben Bestand, dann bewältigst du deine Probleme. Bereite dich auf die Herrlichkeit Gottes vor. Erwarte, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Weißt du, ich stehe manchmal da und stecke meine Hände aus und sage, Gott, ich will dir begegnen, heute Morgen. Guten Morgen, lieber Heiland. Und dann stehe ich da und begrüße, so wie ich morgens die Sonne begrüße, begrüße ich Gott. Denn für mich ist die gleiche Kraft, die Sonne weckt alles, die Sonne holt alles aus der Natur, aus dieser Erde heraus, und Gott holt aus meinem Leben alles raus, was in mir drinsteckt. Und du glaubst gar nicht, was für ein Kraftwerk du bist, aber aus dir wird nichts rausgeholt. Streck dich aus. Deshalb sagt die Bibel, Paulus schreibt, ich will, dass die Männer, auch Frauen sollen das auch tun. Ich will, dass sie an allen Orten heilige, betende Hände aufheben, dass sie beten. Wenn wir anfangen zu beten und einfach nur sagen, Gott, ich will dich haben, ich will dich haben, ich will dich haben. Was glaubst du, was dann passiert? Dann wird dir geholfen. Dann stimmt unser Zettel hier, was wir verteilen. Dir kann geholfen werden in der Depression, in der Krankheit, in der Not, im Elend. Die kann geholfen werden in deinen Zweifel. Weißt du, du verzweifelst in deinen Problemen, kommst nicht weiter, aber wenn du dich zu Gott ausstreckst, wir sollten uns viel mehr nach Gott ausstrecken. Viel mehr nach Gott, nicht nach Gesundheit. Weißt du, wenn du dich nach Gott ausstreckst, Gesundheit kommt automatisch. Gesundheit kommt automatisch. Hast du es gehört? Gesundheit kommt automatisch. Bereite dich auf die Herrlichkeit Gottes vor. Wie heißt es einmal in der Bibel? Steh auf. Werde Licht, und so wird der Herr dich erleuchten. Verrückt. Das ist ein Wort, ein Bibelwort voller Widerspruch. Das ist also entweder, es ist nicht richtig übersetzt, oder Gott stottert, oder die Bibel stottert, oder die Prediger stottern. Irgendwas stimmt da nicht. Steh auf. Also ich muss aufstehen. Werde Licht. Ich muss Licht werden. Und dann wird Gott dich erleuchten. Du fängst an. Du fängst an. Du stehst auf. Nicht, dass du in deinen Problemen hocken bleibst. Mach dich bereit der Herrlichkeit Gottes, sondern du stehst auf und sagst, Herr, Gott, wenn es dich gibt. Und so haben viele Menschen schon in ihrer Lebensgeschichte gebetet. Gott, wenn du existierst, begegne mir. Wenn es dich gibt, du glaubst nicht an Gott, musst auch nicht glauben. Aber sag einfach, Gott, wenn es dich gibt, begegne mir. Und ich bin sicher, so wie 1 und 1, 2 ist, so wird Gott dich offenbaren. Gott wird gar nicht lange warten. Plötzlich passiert etwas in deinem Leben. Gott, wenn es dich gibt, bete einmal so, zu Hause, in deinem Zimmer, schließ die Türen zu, verdichte die Fenster und so weiter. Und dann schrei, Gott, wenn es dich gibt, ich kann an dich nicht glauben. Ich habe zu viel Probleme, zu viel Zweifel, zu viel Sorgen, zu viel Kummer. Ich kann es nicht glauben, aber wenn es dich gibt, hilf mir bitte. Und so war ich Johannes Matthäus heiße. Er wird dir helfen. Er wird dir helfen. Steh auf. Werde Licht. Weißt du, was das bedeutet? Sei positiv. Werde positiv. Erwarte was. Werde Licht. Und dann, so wird dich der Herr erleuchten. Plötzlich zündet's. Du kriegst den zündenden Funken. Sei bereit, dich auf Jesus einzulassen. Das ist zuerst mal das Wichtigste. Gott, wenn es dich gibt. Ich mache alles, wenn es dich gibt. Ich höre auf dich, wenn es dich gibt. Ich glaube an dich, wenn es dich gibt. Aber bitte offenbar dich mir. Ohne diese Offenbarung kann ich nicht weitermachen. Sei bereit. Und nur die, die bereit waren, die haben die Herrlichkeit Gottes erlebt. Weißt du, die einfach den guten Willen hatten. Und der Wille ist A und O in deinem Leben, um einfach die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Wenn du nicht willst, keine 10 Pferde bringen dich dorthin. Gott geht immer ungewöhnliche Wege. Das kann er sich leisten, weil er ja Gott ist. Er kann einen Umweg machen, der umgeht manches. Und du sagst, Gott, wenn es dich gibt. Weißt du, andere erleben, die erzählen solche Stories, solche Geschichten, Wundergeschichten, ein Wunder nach dem anderen, eine Heilung nach der anderen. Und ich stehe da wie ein Bettler. Gott, wenn es dich gibt. Wer kann Gott schauen? Wer kann Gott erleben? Gott, in meiner Bibel heißt es, Jesus sagt es in der Bergpredigt, Gott werden nur die sehen, die reines Herzen sind. Weißt du, die ganz ehrlich sind. Reines Herz ist etwas mit Ehrlichkeit. Gott, wenn es dich gibt, ich will die Wahrheit wissen. Ich bin lang genug betrogen worden von der Kirche, von Pastoren, von Menschen, von ernsten Bibelforschern und was weiß ich, von wem auch immer. Ich bin nur hinters Licht geführt worden. Ich will wissen, gibt es dich oder gibt es dich nicht? Aber wenn es dich gibt, ich will dich kennenlernen. Und die, die ehrlich sind, die nicht nur ein Problem lösen wollen, so Gott als Nothelfer, nein, sondern die wirklich ein Anliegen haben, die werden es erleben. Unehrliche werden bei Gott gar nicht vorgelassen. Will er wirklich? Und warum will er? Ja, damit mein Mann mich nicht mehr schlägt, hat mir eine Frau mal gesagt, deshalb soll der Mann sich bekehren. Er hat gesagt, nee, deswegen soll der Mann sich nicht bekehren, sondern der Mann soll sich bekehren, damit er in den Himmel kommt. Und damit er Kind Gottes wird, dann schlägt er dich schon nicht mehr. Also heuchlerische Menschen sehen nichts von Gott, sondern Gott erleben nur die, die ehrlichen Herzen sind, eher reines Herzen sind. Jesuitische Menschen, falsche Menschen also, werden Gott nicht erkennen, also die so heuchlerisch so tun, als ob. Weißt du, Gott sieht das Herz, Gott sieht, ob ich ehrlich bin, wenn ich sage, Gott, wenn es dich gibt. Weißt du, Gott sieht, ich habe Verlangen nach Gott. Ich möchte endlich mal die Wahrheit erfahren. Gott lässt sich nicht bestechen und auch nicht täuschen. Und weißt du, Gott fällt auch nicht auf irgendwelche ehrrührige Manier ein. Er durchschaut ganz schnell die Menschen. Wer weiß, das ist ein falscher 80er. Hast du schon 80er-Euro-Schein gesehen? So einer ist er. Gott kann, weißt du, du kannst Menschen reinlegen und die werden laufend reingelegt, aber Gott kannst du nicht reinlegen. Gott kannst du nicht reinlegen. Gott, wenn es dich gibt, ich will dir begegnen. Ich will deine Herrlichkeit schauen. Ich will wirklich wissen, ist das wahr, was der Pastor da gesagt hat? Gott sieht, wie und was wir ihm präsentieren, ob das echt ist oder falsch ist oder nur so billiger Ramsch. Weißt du, Gott hat genau gesehen, was der Kain Gott opfert und was der Abel Gott opfert. Er hat ganz genau gesehen, dass der eine nur das nächstbeste genommen, lieber Gott, das ist für dich, mein Gemüse, meine Rüben. Und dieser Abel hat das Lamm geopfert, ein Tier, das hat ihm wehgetan, das Gott zu opfern, zu schlachten. Und du siehst, sein Opfer wurde angenommen und das andere wurde gar nicht angenommen. Du kannst, weißt du, mit billigem Ramsch, mit unehrlicher Herzen kannst du gar nicht, mit neidischem, eifersüchtigem Herzen kannst du gar nicht zu Gott kommen, du musst schon ehrlich sein. Ich will denen beweisen, verstehst du, wenn du irgendjemand was zu beweisen willst, vergiss es. Gott ist nicht, dass er einen gegen den anderen ausspielt. Gott ist ein ehrlicher Gott, ein aufrichtiger Gott, ein wahrhaftiger Gott. Er ist die Wahrheit selbst. Er hört gleich raus, was wir sagen, ob das alles ehrlich ist. Ananias und Sapphira, da bringen sie so eine große Gabe und legen es nieder und sagen, oh Herr, allmächtiger Gott, Petrus, das ist für dich, für die Gemeinde. Gott sieht, ob wir das übertreiben oder wie auch immer, ob das wahr ist, ob das eine Lüge ist oder nur ein Schauspiel. Weißt du, wenn du ehrlich zu Gott kommst, zerbrochen, demütig und sagst, oh Gott, Ich habe schon so viel Pannen und Pleiten in meinem Leben erlebt. Ich möchte endlich die Wahrheit wissen. Und Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Er weiß gleich, was du von ihm willst und um was es geht. Bereite dich also, wenn du die Herrlichkeit Gottes erleben möchtest in deinem Leben, bereite dich vor, ganz ehrlich Gott zu begegnen. Mach dich fertig und du brauchst eine innere Vorbereitung, wenn du könntest glauben, diese innerliche Sammlung. Du musst dich auf Empfang einstellen. Ich nehme alles, was Gott mir gibt und wie er es gibt. Und was er mir sagt, das tue ich auch wenn ich nicht verstehe. Denn am Anfang sind wir wie doof. Wenn wir zu Gott kommen, wir sind ahnungslos. Und dann muss uns jede Kleinigkeit gesagt werden, tu das. Sein Wort muss uns aufgeschlossen werden, offengelegt werden, tu das. Und es ist so wichtig, dass du lernst, auf Gott zu hören. Hast lang genug auf den Teufel, die Sünde und das Verderben und die Schlechtigkeiten gehört und dich darauf eingelassen. Und es hat dir nichts gebracht. Aber jetzt fang an, auf Gott zu hören. Herr, wenn es dich gibt. Ja, den gibt es, aber du musst die Tür aufmachen zu dir, dass er zu dir kommen kann. Gott weiß, und wir müssen uns nur darauf einstellen, wir müssen also bereit sein zu empfangen. Sie, weißt du, in der Bibel, im Neuen Testament ist eine Geschichte, da ist ein Mann, ein Finanzmann, also ein Geschäftsmann, ein Zöllner, der will Jesus sehen. Der ist ehrlich und aufrichtig, aber der will Jesus sehen, aber der hat ein Problem, er war klein. Der war 1,50 Meter nur. Vielleicht auch noch kleiner. Also, der Zachäus, er will Jesus sehen und dann steigt er auf einem Baum, er will Jesus sehen. Er blamiert sich nicht, auf den Baum zu steigen und seine Augen aufzumachen, er will Jesus sehen. Und er will also sehen, was da passiert. Und plötzlich bleibt Jesus vor ihm stehen. Jesus sieht, wer ehrlich ist. Auch in der Gemeinde. Weißt du, in der Gemeinde, weißt du, im Gottesdienst, das war ja dort in Jericho, war das in einem Gottesdienst, der wollte Jesus sehen. Die anderen haben Jesus nicht gesehen. Oder zu den anderen ist Jesus gar nicht gekommen. Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren. Und wisst ihr, was da passiert? Stell dir mal vor, du bist ja nur rausgegangen auf der Straße der 17. Juni vom Brandenburger Tor. Du wolltest nur so ein Happening, du wolltest was erleben und da kommt plötzlich Jesus vorbei. Und Jesus sagt plötzlich zu dir, ich muss in dein Haus, und er weiß sogar noch, wie du heißt und wo du wohnst, was für Hausnummer, in welchem Stock. Ich muss zu dir einkehren. Du sagst, aber ich habe noch nicht aufgeräumt. Ich habe noch nicht geputzt. Und was weiß ich, du musst vorstellen, plötzlich kommt Jesus, so gar nicht vorbereitet, aber der wollte Jesus sehen. Dem war alles egal, wie zu Hause aussieht. Dem muss eigentlich egal sein, wie deine Geschichte, Vergangenheit ist, was gerade da ist und was nicht da ist. Ja, ich habe nichts gekocht, ich habe nicht eingekauft. Das ist vollkommen egal. Jesus will zu uns kommen. Und nicht, was dann äußerlich alles passiert. Wir denken, ich muss Weihrauch zuerst mal aufsetzen. Und ich muss dann was fromme Musik, ich habe noch keine Schallplatte oder keine CD mit christlichen Liedern, ich habe lauter Rockmusik und Rapmusik und welche Musik noch immer. Und ich habe alle möglichen Filme noch zu Hause. Ich muss vorstellen, Zachäus war ja ein Zöllner, ein Geschäftsmann. Bei mir stimmen die Konten noch nicht. Ich habe noch meine Konten nicht frisiert. Du musst vorstellen, was alles war. Ich muss zu dir einkehren. Und dann kommt Jesus und stell mal vor, Jesus kommt zu diesem Gauner. Obergauner war der sogar. Und Jesus hat keine Angst, zu Gaunern zu kommen. Denn genau denen kann er richtig helfen, denn die sind ehrlich. Im Leben und wahrscheinlich auch im Sterben. Zachäus, ich muss zu dir kommen. Und plötzlich beginnt, während nur Jesus da ist, beginnt sich sein Leben zu ordnen. Was ist Heiligung? Heiligung ist, wenn Jesus in deinem Leben ist, da beginnt sich dein Leben plötzlich zu ordnen. Dann sagst du, nee, das kann ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr, das macht man nicht mehr, das tue ich auch nicht mehr, das will ich auch nicht mehr. Da beginnt dein Leben sich plötzlich zu heiligen. Warum viele Menschen nicht in der Heiligung leben, ist, weil Jesus noch nicht zu ihnen nach Hause gekommen ist. Der ist im Kopf, der ist in der Kirche, der ist vielleicht auf der Straße, auf dem Marktplatz, aber der ist noch nicht zu Hause angekommen. Der Herr Jesus möchte bei dir zu Hause ankommen. Bist du bereit, ihn zu empfangen? Egal, was passiert jetzt. Und dann am Schluss, als die Leute so schimpfen, wie kann doch dieser Prophet, dieser Heilige Gottes, wie kann er zu solchem Oberzöllner kommen? Und er sagt, in diesem Hause ist Heil widerfahren. Da ist was Gutes passiert. Besseres konnte gar nicht in diesem Haus passieren. Zachäus hat sich für Jesus entschieden. Ich nehme ihn auf. Komm, Herr Jesus. Ich bin nicht ein Heiliger. Ich bin nicht so wie der Pharisäer nebenan. Ich bin ein Obergauner. Bin ein ganz schlechter Mensch. Ich ziehe den Leuten das Fell ab. Ich nehme mehr, als mir zusteht. Also ich benutze die Fingerschrauben und ich erpresse die Leute. Bin nicht ehrlich. Aber gerade zu ihm kommt Jesus. Weißt du, der Herr Jesus schaut nicht auf unsere Sünden, sondern er sieht auf unser Herz, sind wir bereit. Nicht auf die Fehler, die du begangen hast, vergiss es alles. Die hat er alles schon bezahlt, auf Golgatha für dich. Jesus kam, weil er sich für den Zachäus interessierte. Nicht der Zachäus wollte ihn sehen, sondern Jesus wollte zum Zachäus kommen. Ich muss in dein Haus kommen, weil er den Zachäus liebte. Nicht, dass der Zachäus ihn mochte. Er wollte nur sehen, was ist das für ein komischer Mensch, von dem die Leute erzählen, Wunderwirker, Heiler, Befreier, Dämonenaustreiber, Exorzist. Und er war bereit, was zu tun von sich aus. Ich bin bereit, Jesus, okay, bin einverstanden. Wenn du die Herrlichkeit Gottes sehen willst in deinem Leben, dann lass los, was dich blockiert. Und es gibt vielleicht Dinge, die dich behindern und die dich von Gott trennen und trennen könnten. Lass los deine Vorstellung. So muss er kommen. Er muss den Papst zu mir schicken und er muss zu mir kommen und ein Kreuz über mich machen. Oder der Pastor muss kommen und mir die Hände auflegen und mit Öl salben. Nichts. Vielleicht schickt er eine Putzfrau zu dir vorbei. Und dann sagt, so spricht der Herr. Wenn du die Herrlichkeit Gottes sehen willst, denk an Zachäus. Weißt du, dann sag, ich will, aber Gott, ich kann's nicht. Ich bin zu klein. Ich bin zu unwürdig. Ich hab's gar nicht verdient. Weißt du, lass doch deine Gefühle, deine menschlichen Gefühle, dass du zu klein bist, zu arm bist, zu ungebildet bist. Ja, ich habe noch von Gott und Kirche und Religion keine Ahnung. Gerade den Ahnungslosen will Jesus begegnen, die gar keine Ahnung haben von Gott. Sei bereit. Weißt du, aus deiner Ungerechtigkeit, aus deinem verkehrten Leben herauszukommen, du weißt, was das verkehrte Leben ist, Zachäus, du weißt, Gaunerei, was für schlechtes Gewissen das verursacht. Zachäus schafft Raum für das Heil Gottes. Rauch, raus, Leute, schafft alles raus, alles, was nicht reingehört. Die ganze Pornoliteratur, die ganzen Pornofilme, die ganzen Götzen, die ganzen Unechten. Weißt du, man lebt nur mit Attrappen, was sowas, so Schein. Schafft die ganzen falschen Engel raus. So die ganzen Wesen. Und lass Jesus jetzt drin. Weißt du, wenn Jesus da ist, da ist plötzlich der Raum vielleicht äußerlich leer, aber da ist drin was. Da ist Kraft, Leben und Herrlichkeit. Und jetzt geht's um die Ehre Gottes. Nicht mehr um Engelchen und Bengelchen und alles Mögliche. Jesus, weißt du, und das Schöne dabei ist, Jesus hat nichts vom Zachäus gefordert. Das hat er alles von sich aus gemacht. Und das ist die Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit Gottes ist nicht, wenn der Pastor kommt und sagt, du darfst nicht mehr rauchen, du darfst nicht mehr trinken, du darfst nicht mehr essen, womöglich auch noch nicht. Du darfst das nicht mehr, du musst nachts um 12 Uhr aufstehen und beten. Und welchen Unsinn auch noch. So, nein, Jesus hat nichts vom Zachäus gefordert. Zachäus, ich muss nur zu dir kommen. Und dann hat er sich am Tisch hingesetzt. Und Zachäus hat alles von sich aus. Und das ist die Herrlichkeit Gottes, wenn du anfängst, von dir aus aufzuräumen, von dir aus Gutes zu tun, von dir aus auf die Leute zuzugehen, von dir aus mit den Leuten anfängst zu sprechen, mit denen du gewöhnlich nie was ein Wort gesprochen hättest, die magst du nicht, die sind ein Grauen, aber mit denen plötzlich gehst du auf die zu und gibst ihnen die Hand und sagst, mein Freund. Es war seine Wahl und seine Entscheidung, es war ja sein Geld. Und er sagt, wenn ich jemanden betrogen habe, den gebe ich vierfach zurück. Und die Hälfte gebe ich den Armen von meinem ergaunerten Gut. Und ich frage mich, von was hat er noch gelebt? Der muss genug Geld gehabt haben. Er handelt aus freien Stücken. Weißt du, wenn du die Herrlichkeit Gottes erlebst, du hörst von selbst auf, bestimmte Dummheiten zu tun. Du hörst von dir aus. Und das ist das große Problem. Bei vielen Leuten ist Jesus noch gar nicht in ihr Leben eingekehrt. Die tun es nicht von sich aus. Die muss man überzeugen. Und die muss man einreden, den muss man befehlen, die muss man Vorschriften geben, Gesetze aufsetzen, Satzungen, Regeln. Nein, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, machst du automatisch. Denn Jesus kommt nichts wegzunehmen, sondern er kam, um Leben und volles Genüge den Menschen zu geben. Jesus fordert nichts, er gibt. Er kam zum Zachäus und Zachäus plötzlich wird er verändert. Weißt du, die Lebensveränderung, das ist das Größte, was ein Mensch je erleben kann. Dass du nicht mehr stehlen musst und nicht mehr lügen musst und nicht mehr erpressen musst die Leute und die Leute überfordern musst. Weißt du, die Nähe Gottes verändert einen. Sobald die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist, bist du ein anderer Mensch. Weißt du, du bist umgänglich, man kann mit dir widersprechen. Man kann sogar mit dir singen. Woher konnte man das gar nicht? Du konntest nicht mal Ton halten. Weißt du, wenn das Licht einmal bei dir scheint, hat die Finsternis keine Macht mehr. Dann macht es dir das Böse, was dir widerfährt und uns widerfährt tagtäglich Böses und Negatives. Ich weiß nicht, ob du das merkst, aber wenn du anständig in dieser Welt lebst, du hast nur Ellenbogen und lauter Wilde um dich herum. Lauter Mafiose und lauter Banditen. Und die wollen alles von dir haben und die geben dir nichts. Also wähle Jesus und sein Licht. Das ist nämlich, was dir Leben bringt. Und plötzlich hat die Finsternis keine Macht, kein Recht, kein Wort mehr in deinem Leben. Plötzlich ist, ja, das Gute wieder da in deinem Leben. Die Verbindung mit Gott bringt in deinem Herzen all das, wonach du dich sehnst. So wie die Sonne. Die ersten Sonnenstrahlen bringen Leben. Die Gegenwart Gottes hebt alle Not und alle Nöte in deinem Leben auf. Weißt du, je mehr von der Gegenwart Gottes in deinem Leben ist, desto freier bist du, desto unkomplizierter bist du, desto zwangsloser lebst du. Zachäus, ich gebe den Armen. No, Jesus, was kann ich noch für dich tun? In den nächsten Tagen wollen wir evangelisieren, solche Zettel verteilen, weitergeben. Dir kann geholfen werden. Weißt du, du musst es nicht tun. Wenn du Jesus lieb hast, bist du nicht mehr zu bremsen. Dann tust du es automatisch. Du musst allen Menschen von Jesus erzählen. Als ich Christ wurde, ich bin zu jedem hingegangen und habe gesagt, kennst du Jesus? Dann habe ich einfach mein Zeugnis gegeben. Man hat mir nicht gesagt, man hat sogar mir verboten, ich sollte nicht so viel quatschen. Aber weißt du, ich musste, das ist herzvolles, das geht der Mund über. Ich musste. Und mir war zu wenig ein Gottesdienst. Unsere Gemeinde hat nur am Sonntag Gottesdienst gehabt, das war der Hauptgottesdienst. Dann haben sie noch Mittwoch eine Gebetsstunde gehabt und das war alles. Ich dachte, das ist so wenig, da verhungere ich. Dann habe ich noch geguckt, wo sind noch Gottesdienste, wo passiert noch was. Dann war morgens Radio Luxemburg damals, dann habe ich schon um 5 Uhr angefangen, die Andachten zu hören. Dann hat der gepredigt und dann hat der gepredigt. Es gab noch nicht Fernsehprediger, da gab es nur Radioprediger. Und da war ich so begeistert, dass da über Radio das Evangelium gepredigt wird. Und man muss gar nicht weit laufen, da kann man zu Hause noch im Bett liegen und kann man schon Radio hören und Andacht hören. Und Erbauung erfahren. Weißt du, das hat mich so aufgebaut. Das hat mich regelrecht aufgebaut, weil ich so Appetit hatte nach Gott. Wir wollen also die anderen Leute mit an den Segnungen beteiligen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, das gebe ich zurück. Gott tut an uns viel Gutes und wir wollen weiter Gutes tun, weil da brennt man. Wenn du einmal brennst, brauchst du nicht mehr Angst haben vom Feuer. Weißt du, das Feuer greift um sich. Du baust dich auf, du stärkst dich, deine Seele wird erquickt von Tag zu Tag. Andere Menschen bekommen Kenntnis davon und sagen, also hör mal, bei ihnen stimmt was nicht. Und du kannst sagen, bei mir sind alle Schrauben noch fest. Ich bin noch voll da, ich bin noch auf dem Boden. Weißt du, wir wären Brandstifter für Gott. Das ist also die Herrlichkeit. Wenn die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben kommt, dann hast du die erste Liebe. Dann musst du nicht beten, gib mir mehr Liebe, mehr lieben möchte ich dich, Herr. Nein, da liebst du. Dann muss man dir sogar sagen, Bruder, beruhige dich. Oder Schwester, beruhige dich. Weißt du, du eiferst. So wie Paulus. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und der Paulus beim Felix, dann sagt der Felix, Paulus, es fehlt nicht viel. Und ich bin ein Christ. Dann sagt er, das wünschte ich mir. Das wünsche ich mir. Und dann sagt er, Paulus, du rasest. Weißt du, jetzt hast Gelegenheit, endlich mal beim König oder Landvogt oder Herzog zu reden oder Fürsten zu reden. Und jetzt kannst du nicht mehr aufhören. Weißt du, du kriegst irgendwo eine kleine Gelegenheit, dann predigst du viele Stunden und hörst nicht mehr auf. Steh auf. lass dein Licht leuchten und so wird Gott dich erleuchten. Du wirst merken plötzlich, oh, in meiner Brust, da habe ich so eine Sehnsucht nach mehr, mehr Gott von dir. Und es kommt, je mehr du dich Gott ausstreckst. Steh auf für Jesus, steh auf für die Sache Gottes. Werde ein Missionar, ein Evangelist und fang an in kleinen Dingen. Weißt du, einfach Zettelchen verteilen. Mission fängt in kleinen Dingen. Nicht, dass du gleich auf die große Kanzel sprichst, auch im Parlament redest oder im Fernsehen sprichst. Nein, fang in kleinen Dingen, Bote Jesu Christi zu sein, vor Gott zu sprechen. Es ist deine persönliche Entscheidung, deine Welt für Gott zu erobern, dein Umfeld, da wo du bist, Licht und Salz zu sein. Und da Gott hineinzubringen, wie schön ist, wenn dann die Familie betet, wie schön ist, wenn dann die Kinder Gott dienen, wie schön ist, wenn dann die Kinder gläubige Partner finden. Weißt du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Das ist Gottes Wille und Gottes Wunsch. Aber du musst ja anfangen, dass dein Haus gerettet wird. Von nichts kommt nichts. Wenn du keine Andacht machst, wenn du nicht betest, wenn du nicht miteinander mit der Familie über Gott redest, werden die nie zu Gott kommen. Aber du musst den Anfang machen. Und Gott gibt natürlich das andere nachher. Wer nicht für Gott arbeitet, den beschäftigt der Teufel. Also das ist ganz einfach und deshalb, ich ermutige euch, liebe Geschwister, arbeitet für Gott, egal was ihr tut. Tut was, egal was. Zachäus wollte, dass Jesus ihn gebraucht, dass Jesus ihn segnet und der Herr sagt, in diesem Hause ist Heil widerfahren. Wenn du Gott begegnet bist, dann fängst du an, die Menschen zu lieben, auch die, die du nicht mehr magst. Dann fängst du an, die ganze Welt zu retten. Dann fängst du an zu missionieren. Dann brennst du für die Sache Jesu. Dann eiferst du für unseren Herrn Jesus Christus. Dann eiferst du nicht für die Gemeinde oder die eine Kirche. Du eiferst für Jesus. Die, seine Sache, für seine Mission. Weißt du, dann kommt etwas Bewegung in deinem Leben. Plötzlich ziehen sich womöglich vielleicht die Leute zurück und sagen, also weißt du, Zachäus, mit dir kann man keine Geschäfte mehr machen. Mit dir kann man keine Geschäfte mehr machen. Oder dann kommt auf der anderen Seite so viel Freude, da spendierst du da was und da spendierst du da was. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes sind dann ganz natürliche Folgen. Du musst nicht krampfhaft irgendwas dir anstrengen. Jetzt stellen wir was für Gott mal an. Nein, du lebst mittendrin und wandelst da drin. Zachäus verausgabt sich regelrecht für Jesus, wenn ich so diese Geschichte angucke. Plötzlich weiß er, was er zu tun hat und weiß, was die Güte Gottes ist. Ich gebe die Hälfte den Armen. Also so ein Herz hat er bekommen. Dieser Egoist, dieser selbstsüchtige Mensch ist so verwandelt, dass er sagt, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Das hat Gott nicht einmal erwartet von ihm. Er ist sogar über seinen Schatten gesprungen. Die Hälfte, kannst du dir vorstellen? Plötzlich versteht er zu teilen, mitzuteilen, weiterzugeben, lässt die Mitmenschen an seinem Segen teilhaben, an seinem Erfolg. Es ist fantastisch, was passiert, wenn man sich auf Jesus einlässt. Kannst du da Amen sagen? Es passiert Großes. Und was wäre passiert? Ich denke jetzt mal andersrum. Was wäre passiert? Jesus wäre dem Zachäus nicht begegnet. Was wäre passiert? Die Menschen hätten nichts von Jesus in seiner Umgebung erfahren. Der Mann wäre der alte, komische Zöllner geblieben. Der wäre noch geiziger und noch egoistischer, noch brutaler. Weißt du, warum so wenig Gutes in dieser Welt passiert? Weil die meisten Menschen die Leute nicht zu Jesus einladen. Die laden, was weiß ich, zu irgendetwas anderem, aber nicht zu Jesus. Fang an, die Menschen zu Jesus einzuladen. Dir kann geholfen werden. Und das ist Jesus, der einem hilft. Dir kann geholfen werden. Und Zachäus bekommt Lob und Dank, weil er Jesus aufgenommen hat. Und die Menschen merken sofort und die fangen an, dich zu schätzen, zu lieben. Du kommst sogar in die Bibel, du kommst sogar im Buch des Lebens, weil du Jesus aufgenommen hast und Jesus Raum gemacht hast. Er hat sich für Jesus entschieden. Menschen, die mit Jesus was zu tun haben, die werden zwar äußerlich von Pharisäern verdammt. Also hör auf die Pharisäer zu hören. Hör auf die Scheinformen zu hören, die Religiösen, die, ja, weißt du, wenn die wüssten, was das für ein Mensch ist. Wenn die wüssten, was die Pharisäer für Menschen sind, wäre es auch ausreichend, was für Egoisten sie sind. Weißt du, der Herr Jesus hat angefangen, auf dem Boden bei der Ehebrecherin zu schreiben. Ich weiß nicht, was er geschrieben hat. Ich weiß schon, was er geschrieben hat, aber ich sag's euch nicht. Da hat er angefangen zu schreiben und da ging einer nach dem anderen hinaus, weil jeder sich selbst da wiedergefunden hat in der Schrift. auf dieser Erde. Jeder hat sich selbst wieder gefunden. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und die haben gedacht, wir sind perfekt. Vergiss es, die Perfekten sind nicht perfekt. Nur einer kann uns perfekt machen, das ist Jesus Christus. Da steht in meiner Bibel, ist jemand in Christus, da ist nichts mehr Verdammliches. Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Zachäus, ich muss zu dir kommen. Du warst für Jesus. Und du wirst bald merken, was er für dich tut plötzlich. Was plötzlich mit dir passiert. Was plötzlich sich in deinem Leben sich freisetzt. Weißt du, da passiert etwas, das ist nicht zu glauben. Plötzlich gehst du zum Safe und holst das Geld raus und fängst an zu verteilen. Du bist plötzlich erstaunt, wie freigebig du plötzlich bist. Du Geizhals. Wie freigebig du bist. Weißt du, dann plötzlich kommen die Früchte raus, die eigentlich ich schon immer haben wollte. Eigentlich sind alle Menschen gut in ihrem Herzen, im Grunde. Alle Menschen sind gut, aber die Güte ist verschüttet durch die Sünde. Und wenn Jesus in unserem Leben kommt, wird das alles beiseite geschafft und dann kommt das Gute zum Tragen. Wenn du ein Freund Gottes bist, plötzlich fängst du an, die Menschen zu lieben, die Gott liebt, die Menschen anzunehmen, die Gott angenommen hat. Und weißt du, diese Freundschaft mit Gott, das bringt Herrlichkeit in unserem Leben. Ich muss zu dir einziehen. Und Gott sagte zu Israel, wie könnt ihr sagen, wir sind weise und haben das Gesetz des Herrn und ihr lebt ein Doppelleben, ein Leben der Lüge. Jeremia 8, Vers 8. Wie könnt ihr sagen, wir sind gut und ihr lebt auf ein geteiltes Leben? Wir sollen entschieden sein, ich will für Gott da sein. Gott, wenn es dich gibt, ich will für dich da sein. Zeig mir, was mit mir los ist. Und wo ist der Herr? Wie finden wir den Herrn? Wie erleben wir die Herrlichkeit des Herrn? In Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei, das kannst du so abzählen, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Die Herrlichkeit Gottes ist, wo zwei oder drei eins werden. Weißt du, es ist schon schwierig, dass du eins mit dir selber bist. Und jetzt sollst du noch eins werden mit zwei oder drei. Aber wo zwei oder drei eins werden, wo sie zusammenkommen, im Auftrag Jesu, die nicht nur sich gegenseitig besuchen, sondern ich muss in dein Haus einkehren, im Auftrag Jesu. Jesu hat befohlen, und wenn du das tust, was er befiehlt, dann passiert das, was er versprochen hat. Weißt du, es ist so einfach, die Herrlichkeit Gottes kommt, wenn du das tust, was er gesagt hat. Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes, das ist Pfingsten. Bleibt in Jerusalem. Aber Herr, was sollen wir in Jerusalem machen? Draußen ist die Welt. Bleibt in Jerusalem. Und als sie das ausgehalten haben, das getan haben, plötzlich am 10. Tag, da pustet ein Wind durch den Raum, plötzlich wie eine Explosion, plötzlich kommt der Heilige Geist und setzt sich auf einen jeglichen von ihnen und plötzlich entsteht die Gemeinde und plötzlich Petrus kann nicht mehr, weißt du, er hat keine Angst mehr vor den Juden, steht auf und sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und er ist uns erschienen und wir sind Zeugen dieser Herrlichkeit Gottes. Plötzlich bist du wie verwandelt. Petrus vor Pfingsten und Petrus nach Pfingsten. Wenn der Heilige Geist auf dich kommt, bist du nicht mehr derselbe. Und genau das ist es. Weißt du, dann brauchst du nicht Leute, die dir die Hände auflegen und dich durchschütteln und dich mit, was weiß ich, mit Öl überschütten. Weißt du, plötzlich, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, das passiert innen drin. Redest du anders? Singst du anders? Predigst du anders? Du sollst also die Herrlichkeit Gottes erleben und willst und so weiter, aber du musst den Weg wählen. Bleib in Jerusalem, bleib in der Gemeinde, bleib unter das Wort Gottes, bleibe im Gebet, bleibe unter der Gnade Gottes, bleibe da, wo Gott dich hingestellt hat, wo er dir befohlen hat. Sei dort, wo du einmal den Himmel erlebt hast. Das ist ganz arg wichtig. Viele Menschen, die suchen, wo ist Gott, Herr, wenn es dich gibt? Und der Herr sagt, bleibe in Jerusalem, bleibe in der Gemeinde. Das ist ganz einfach. Bleibe da, bis das Wunder passiert, bis du Kraft bekommst, bis du etwas spürst, bis etwas in deinem Leben hineinkommt, bis Gott zu dir redet. Du musst immer wieder an den Punkt zurückkommen, weißt du, da, wo du Gott einmal begegnet bist, wo Gott einmal mit dir war. Und es ist so wichtig, du musst zu diesem Punkt kommen, wo du das erste Mal die Liebe Gottes erlebt hast, wo du die ersten Sonnenstrahlen erlebt hast. Als Jakob, dieser Patriarch, als er von seinem Elternhaus floh, er dachte, er kann den Segen erzwingen oder ergaunern. Viele Menschen denken, sie können sich den Segen Gottes erschwindeln, die Herrlichkeit Gottes sich erschwindeln. Das geht nicht, Freunde. Du kannst auch den Segen Gottes nicht einstudieren. Du kannst die Herrlichkeit Gottes auch nicht kaufen, wie Simon der Zauberer. Das ist nicht möglich. Das muss uns gegeben werden. Als Jakob floh, weil er seinen Bruder Esau betrogen hatte, und dann liegt er in jener Nacht Stein als Kopfkissen, und da heißt es, und die Sonne ging unter. Und die Sonne ging unter, als er wegging. Und es vergehen 21 Jahre, bis die Sonne wieder aufgeht. Und dann heißt es dann, er will den Segen haben. Da ist immer noch der alte Jakob. Er hat viel erlebt. Gott hat viel gearbeitet an ihm. Er ist sogar von diesem Schwiegervater Laban nach Strich und Faden betrogen worden. Er will die Herrlichkeit Gottes haben. Er will den Segen Gottes haben, aber auf falscher Tour. Er will es erkämpfen. Er will selber was machen, dieser arme Jakob. Und dann ringt er mit dem Mann Gottes. Und der Mann Gottes sagt, lass mich jetzt gehen endlich, gib mir meine Ruhe. Dann sagt er, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und als er dann einen Klaps gekriegt hat auf den Hintern, und du brauchst vielleicht auch so einen Klaps von Gott auf dem Hintern, dann holpert es auch so und so ein Klaps. Ja, Gott gibt so einen Klaps. Und der, weißt du, nicht umsonst stehen solche Sachen in der Bibel, damit sich die Leute was merken. Weißt du, die Leute merken das nicht. Nach 21 Jahren kriegt er so einen Klaps und das Geheimnis ist, und dann heißt es, und die Sonne ging auf. Kleinigkeiten, Bagatellzeug. Aber am Anfang ging die Sonne unter und dann war 21 Jahre Finsternis im Leben Jakob. Betrug und nach Betrug. Mit dem Labern und so weiter. Der ganze Stress. Und dann die Sonne ging auf, als er Gott begegnete. Und dann waren die Probleme plötzlich gelöst. Weißt du, die große Angst, die er hatte, mein Bruder Esau kommt mit 400 Mann mir entgegen, der bringt mich um, der durchlöchert mich wie Schweizer Käse. Also von mir wird nicht mehr übrig bleiben. Und dann, als die Sonne aufging, plötzlich fallen sich die Brüder unter im Arm, plötzlich sind sie vereint, plötzlich ist alles wie gemacht. Wenn die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben aufgeht, ist alles wie gemacht. Dann musst du nicht mehr machen, was werde ich dem Esau sagen, wie begegne ich ihm, welche Geschenke bringe ich ihm. Weißt du, der hat sich verausgabt, der arme Jakob. Der hat gedacht, ich mache so, ich teile die Familie, wenn eine Familie untergeht, ein Teil der Familie, dann wird wenigstens der andere Teil noch gerettet. Vergiss die ganzen menschlichen Berechnungen, denn die bringen dich nicht. Gott muss in deinem Leben eingreifen. Und dann plötzlich, als die Herrlichkeit Gottes da war, da vergisst die ganzen Speere, Bruder, 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 Bruder. Er kommt wieder dort zurück, wo er Gott einmal begegnete, wo Gott ihn berührte. Komm wieder zurück zu deiner Herrlichkeit, zu dem Punkt, wo zum letzten Mal in deinem Bethel oder Peniel, wo zum letzten Mal die Sonne schien, wo zum letzten Mal Gott zu dir geredet hat, wo zum letzten Mal du die Predigt verstanden hast, wo zum letzten Mal dir was aufgegangen ist. Aha, aha, aha. Und du hast Stunden in deinem Leben, sei ganz ehrlich. Weißt du, wo Gott zu deinem Herzen gesprochen hat, wo das Wort Gottes zu dir gekommen ist, da heißt es, und das Wort Gottes erging. Weißt du, plötzlich stehst da, eine Prophetie wurde dir gegeben, plötzlich ein Gebet ist dir so groß geworden, du wirst gesund werden. Ich kenne solche Sachen, ich weiß, wovon ich spreche. Gott hat seine Plätze und seine Leute und seine Stätten, dies ist der Ort, wo Gott begegnet und sich offenbart. Es gibt Leute, die Gott benutzt. Gott benutzt nicht alle Leute. Weißt du, du kannst von einem Evangelisten zum anderen gehen, von einem Pastor zum anderen. Weißt du, Gott benutzt bestimmte Leute, die sind auf dich abgerichtet. Ob du es glaubst oder nicht. Die sprechen dich an, aber mit denen will ich nichts zu tun haben. Und gerade diese Kerle sind es. Du hast gar keine andere Wahl. Du musst wieder nach Bethel zurück, da wo du Gott zum letzten Mal erlebt hast, wo du nicht einverstanden warst. Das ist der Ort, das ist die Stätte, wo ich mich offenbaren will. Ich muss zum Tempel Gottes gehen, aber das gefällt mir heute nicht. Ich gehe lieber zu den Samaritern. Die haben auch einen schönen Tempel und hier sind nur zwei Stämme, Juda und Benjamin, aber dort sind alle 10 Stämme. Dort ist die Mehrheit des Volkes Israel. Weißt du, wir müssen mit dem Willen Gottes einverstanden sein. Sogar Jesus musste einverstanden sein. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. In der Gemeinde Jesu passiert der Wille Gottes, ob es dir passt oder nicht. Die Gemeinde ist wie ein Krankenhaus, da kommst du rein, wirst behandelt, gesund gepflegt, bekommst eine Therapie. Eine Therapie ist nicht nur ein Tag oder eine Stunde. Eine Therapie dauert normalerweise ein paar Wochen. In der Gemeinde wirst du aufgebaut, da wird dir gedient, da bekommst du Lehre, wirst geprüft und kontrolliert, hast es verstanden? Ich will deine Herrlichkeit erleben. Weißt du, bist du schon in der Schule mal gewesen? Und in der Schule bekommst du die Herrlichkeit und dann bekommst du das Alphabet vermittelt. Und das passt uns manchmal gar nicht. Nochmals an der Tafel schreiben. Es ist nicht egal, in welcher Gemeinde du bist, denn in meiner Bibel heißt es, da selbst habe ich den Segen gebunden. Weißt du, der arme Elia, der hätte sich aussuchen können, ja, aber ich gehe lieber an den Jordan, nein, Jordan nicht, ich gehe lieber am Nil oder an Euphrat. Das sind größere Flüsse, der Meerfische in sich. Aber nein, am Bach Krit, an diesem Rinnsal. Weißt du, Gott schickt dich dort, wo du nicht hin möchtest. Bleibe in Jerusalem, am Bach Krit, da selbst habe ich den Segen gebunden. Und dann, als es fertig war, da denkst du, jetzt habe ich ausgelernt. Danke, Jesus, jetzt habe ich kapiert. Dann sagt er, und jetzt gehst du zur Witwe nach Sarepta. Und da selbst habe ich der Witwe geboten, dich mit Brot und allem Möglichen zu versorgen, alles, was du brauchst. Da habe ich den geboten. Weißt du, es ist nicht egal, welche Gemeinde. Du brauchst von Gott den ganz, ganz klaren Impuls, wo du hineingeboren willst. Du kannst auch nicht deine Familie aussuchen. Also ich wäre nie zu Matutis gekommen, bestimmt. Ich wäre vielleicht bei Rockefellers lieber zur Welt gekommen. Oder irgendjemand anders, bei vornehmen Leuten, gebildeten Leuten oder nicht zu Bauern oder Landleute oder da in Ostpreußen irgendwo. Nein, ich hätte vielleicht eine andere Familie ausgesucht. Aber nein, da musst du hinein. Und da gibt's für dich nichts. Ja, aber dass diese Gemeinde so tot. Ja, aber genau. Die hätte dich gar nicht geboren. Du wärst gar nicht zum Glauben gekommen in solch einer toten Gemeinde. Gott sei Dank, dass du hier zum Glauben gekommen bist. Viele Christen sind von daheim weggelaufen. Ich habe dieser Tag hat mir eine Schwester, ein Mädchen, sie ist jetzt Frau, eine ältere Frau, die ist ein bisschen jünger wie ich. Zum Geburtstag hat sie mir gratuliert, aber ein paar Tage zu früh. So und aber die Geschichte, die ist so eine tolle Geschichte. Also der Vater hat mit David Wilkerson zusammen die Teestube in New York aufgebaut und während der Vater für Gott arbeitet, werden die beiden Kinder rauschgiftsüchtig. Beide Töchter. Und hauen ab von zu Hause. Verstehst du, er dient anderen. Weißt du, der Vater dient anderen Leuten. Andere Kinder bringt er zu Jesus, bringt nach Hause. Seine beiden Töchter hauen ab von zu Hause. Und dann hat er rausgekriegt, die sind in Deutschland. Und dann hat er sich als Pastor sich nach Deutschland versetzen lassen für einige Zeit und hat in Deutschland gearbeitet. Und diese beiden Mädels, beide seine beiden Töchter, plötzlich kommen so zwei Blondinen in eine Teestube in Ludwigsburg und wir fangen an zu reden, sind Engländer, ich habe gesagt, zuerst Touristen. Nein, sie waren Hippies. Damals, also rauschgiftsüchtig, beide Töchter, beide Mädels, rauschgiftsüchtig und wir kommen ins Gespräch und plötzlich fangen die an zu sprechen und sagen, wir möchten wieder zurück zu Jesus, aber wir trauen uns nicht. Wir sind von Gott weggelaufen, wie der verlorene Sohn, wir möchten zurück. Und ich durfte sie zum Heiland führen, ich durfte ihnen den Weg der Befreiung schenken, ein bisschen aufgenommen, eine kurze Zeit, bis sie frei wurden. Und die sind einfach, und die Eltern waren da. Und ich dachte, wie heißt ihr eigentlich? Und dann mit dem Namen gedacht, ich kenne euren Vater. Ich kenne euren Vater, der ist da und dort. Ach, weißt das ist uns zu schnell alles, aber jetzt hat sie gratuliert und Mutter und Vater sind tot, aber sie haben mir als geistlichen Vater Segen gewünscht und Gottes Segen gewünscht und sie vergessen nicht, wie sie damals in Ludwigsburg von 25 Jahren oder mehr zu Jesus wieder zurückgefunden haben. Zu Jesus zurückgefunden haben. Weißt du, und da merkst du, verstehst, Gott führt. Manche laufen Gott weg und Gott bringt gerade dorthin und der Vater geht nach und sucht, wo sind meine Mädels? Du bist vielleicht auch von zu Hause weggelaufen und an dich interessiert sich niemand, aber doch, Gott interessiert sich. Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen. Weißt du, die Kinder wollten, ich verstehe Kinder aus gläubigen Häusern, verstehst, weißt du, manchmal sind die Pastoren oder die Gottdiener so überfordert mit Religion, dass sie ihre Familie vernachlässigen, denn zuerst kommt Jesus, dann kommst du und dann kommt deine Familie und dann erst deine Gemeinde. Jesus ist zuerst mal der Glaube. Das war bei vielen Christen stimmen die Priorität nicht. Die dienen Gott, aber verlieren ihr Haus. Und wir müssen also wieder zurück zu den wahren Prioritäten. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Und es ist nicht egal. Du bist Gott nicht egal, was mit dir los ist. Weißt du, du bist vielleicht von einer Enttäuschung in die andere gegangen, so wie jene Mädels, was die alles durchgemacht haben. Die haben sich sogar tätowieren lassen. Du musst vorstellen, also als Kinder aus unschuldigem Hause, aus Pastorenfamilie für Generationen. Aber ich habe mich so gefreut, sie haben zu Jesus zurückgefunden. Jetzt sind sie verheiratet, haben ihre Familie. Weißt du, Jesus sucht die Menschen. Die Frage ist, warum bist du in der Gemeinde? Bist du nur wegen dem Pastor da, wegen den Menschen, wegen dem Gebäude, der Predigt, dem Gesang? Oder bist du wegen Jesus da? Wir sollten in Gottesdienst gehen wegen Jesus und sonst wegen gar nichts. Nicht wegen der Akustik, nein, wegen Jesus, weil er gegenwärtig ist, wo zwei oder drei zusammenkommen. Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren. Wenn du nicht wegen Jesus da bist, du wirst gehen, wenn der Pastor nicht dir spurt oder nach deiner Pfeife tanzt. Oder wenn die Menschen dir nicht mehr gefallen oder der nicht mehr gefällt, dann wirst du wieder gehen, weil du nur wegen Menschen da bist und nicht wegen Jesus. Aber am Anfang müssen wir wegen Menschen kommen. Das ist normal. Aber dann, du musst dich von den Menschen abnabeln. Und dann, ich sitze wegen Jesus hier. Aber wenn du wegen Jesus da bist, dann ist, und jetzt bitte nicht erschrecken, was ich sage, aber das hat mir Gott offenbart, dass ich das so sagen sollte. Wenn du wegen Jesus in der Gemeinde da bist, dann bleibst du in der Gemeinde, auch wenn der Teufel in der Gemeinde ist. Du hast es gehört? Du bleibst in der Gemeinde, auch wenn der Teufel da ist. Und der Teufel ist in der Gemeinde. In der Versammlung, wo Hiob da war und so weiter. Und da war Satan auch da. Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Verstehst? Dann bleibst du in der Gemeinde, weil du wegen Jesus da bist. Auch wenn der Wurm mal drin ist. Auch wenn es mal ungeistlich zugeht. Auch wenn die Fetzen mal fliegen. Verstehst du? Dann bleibst du da. Auch wenn es mal menschlich zugeht und wenn es Schwierigkeiten gibt. Du bleibst in der Gemeinde. Dann schmeißt du deine Sachen nicht hin und jetzt mach den Bettel selber. Du bist wegen Jesus in der Gemeinde im Reich Gottes. Und du weißt ganz genau, wenn du die Gemeinde verlässt, du verlässt auch Jesus. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Also find den Platz. Und die Herrlichkeit Gottes ist genau das, was du nicht denkst, dass es die Herrlichkeit Gottes ist. Verstehst du mich? Genau entgegengesetzt, über das Kreuz gesehen. Gott erlaubt, dass in der Gemeinde manchmal kriselt, damit du dich klar entscheidest, für oder gegen. Damit du sagst, ich bin in der Gemeinde wegen Jesus. Ich diene in der Gemeinde wegen Jesus. Stell dir mal vor, ich hätte auch so oft hinschmeißen können und sagen, komm, mach selber. Könnte weggehen. Ein Evangelist kam, Bruder Matthäus, wenn du das in Afrika tun würdest, was du hier in Deutschland tust, du hättest eine riesige Gemeinde. Die Leute sind dort viel offener wie hier. Hat er mir erzählt. Könnte ich. Aber nein, ich bin hier, weil Gott mich hierher gestellt hat. Und nicht Menschen mich hierher gestellt haben. Auch wenn wir Menschen gerufen haben. Aber ich bin wegen Jesus hier. Und das ist der einzige Grund, warum wir in der Gemeinde sind, weil Jesus da ist. Wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Weil Jesus da arbeitet, modelliert, weil er an mir rumarbeitet und rumdoktert und an dir rumdoktert und an jenen rumdoktert. Wehe die Herrlichkeit Gottes. Seine Gangart, seine Arbeitsweise, seine Methode, wie er mit uns so umgeht. Weißt du, wir sind ja in der Schule, wir lernen mit Jesus zusammen und miteinander. Wir sind ja Lernende. Die ganze Klasse, so eine Gemeinde ist eine Klasse. Gott hat einen ganz bestimmten Weg uns vorgelegt und sagt, wähle den Weg des Lebens. Wir müssen auf die Konzepte Gottes eingehen. Fang an, das Auferstehungsleben zu leben, Auferstehungsherrlichkeit zu empfangen. Einfach Auferstehung, keine Angst mehr vor Sterben, egal was passiert, keine Angst vor Niederlage, keine Angst mehr vor Versagen. Weißt du, wenn du diese Auferstehungsherrlichkeit mal in dir hast, also unsere Arbeit ist nicht vergeblich. Das hat Frucht. So, wenn ich dran denke, verstehst du, nach Jahren kriegt man diesen Anruf. Oder ich habe einen anderen Fall gehabt, so jemand kam, so ein Landjunge, Bauerbursche, kam in der Gemeinde, in unserer Teestube, in unserer Arbeit damals in Stuttgart, sind schon 40 Jahre bald her, kam und dergleichen und hat sich bekehrt. Also noch haben wir aus dem, Gott vergebe mir, aus dem habe ich gedacht, aus dem wird nie was werden. Verstehst du, das ist viel zu tollpatschig. So ein Bauernbursche vom Land. Jetzt hat er vor einem Jahr etwa, hat er mir geschrieben, Bruder Matutis, ich bin so froh, im Internet habe ich dich gefunden. Ich bin jetzt Missionar in Nepal. Weißt du, wo das ist, wo das Dach der Welt ist? Ich bin jetzt Missionar in Nepal. Weißt du, ich hätte vielleicht von manchen anderen gedacht, der wird Missionar. Aber der doch nicht. Aber der doch nicht. Weißt du, manchmal denken wir gar nicht, dass die das schaffen. Aber genau diejenigen, bei denen es aussieht, die schaffen es nicht, die schaffen es. Und von denen wir denken, die werden es schaffen, die schaffen es nicht. Verrückt. Verrückt ist diese Welt. Verrückt ist diese Welt. Das ist Auferstehungsleben. Plötzlich, dieser Bauernbursche. Kein Geld. Weißt du, da kam da eine Arbeit gesucht, wir mussten Arbeit vermitteln vielleicht und dann keine Wohnung und dann ist er irgendwie aus den Augen uns verloren gegangen. Aber Gott hat Pläne und Gedanken und Wege und Mittel. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Du siehst, wie plötzlich aus dem Nichts etwas wird. Aus dem Nichts. Wer an Jesus richtig glaubt, der kommt immer wieder hoch und immer wieder raus und der entwickelt sich zu was. Und das ist das Verblüffende dabei. Denn da ist nicht der Tod das Letzte, da ist nicht die Schwierigkeit das Letzte, da ist das Wort Gottes. Und ich werde nie vergessen, dieser Junge, habe ich gedacht, nee, also, vergiss es. Weißt du, wenn wir Menschen abschreiben, macht Gott Geschichte. Die Herrlichkeit Gottes, lass uns die Herrlichkeit Gottes erleben, lass uns niemand abschreiben, lass uns sagen, bei dem ist Hopfen und Malz verloren, dass ich hier stehe, ist auch so eine Geschichte. Weißt du, ich komme da in der Gemeinde, komme da rein und da stehen so ein paar Herrschaften, weißt du, bei uns sind an der Bruder Sie gewesen, da stehen sie und unterhalten und ich komme vorbei und dann sagt doch einer, das höre ich noch, aus dem, bei dem ist Hopfen und Malz verloren, das bin ich gewesen. Verstehst? Hopfen und Malz ist in Bayern gewesen. Hopfen und Malz verloren. Und genau, wenn bei dir Hopfen und Malz verloren ist, wenn man aus dir nichts mehr brauen kann, wenn man aus dir nichts mehr kochen kann, wenn du zu nichts mehr zu gebrauchen bist, dann bist du in dem Moment brauchbar für Gott. Weil wir denken, das Leben wegschmeißen. Lasst unser Leben wegwerfen. Geschwister und Freunde, wenn ihr an diesem Moment sagt, lass uns zum Fenster rausspringen. Nein, gib dein Leben Jesus. Stell dein Leben Jesus noch einmal zur Verfügung. Und du wirst sehen, wenn du dein Leben noch einmal Jesus zur Verfügung stellst, da wirst du was aus deinem Leben rausholen. Ich denke an Simson. Simson, seine Augen waren ausgestochen, dieser Herkules, weißt du, weil er einfach verraten hat den Herrn in irgendeiner Situation damals, hat er den Herrn verraten, das Geheimnis seiner Kraft verraten und sich diese schöne Locke abschneiden ließ und so weiter. Und dann haben die Philister die Kontrolle über sein Leben bekommen und dann muss er in der Tretmühle der Philister treten und vielleicht hast du eine Berufung gehabt, etwas Großes für Gott und trittst die Tretmühle der Philister und die machen ihren Spott. Und sagen, ja, guck mal, der wollte Pastor werden, der hat sich geglaubt, der ist was Großes, zu was Großem berufen, der hat also studiert und so weiter, und was ist aus ihm geworden? Bauarbeiter, Hilfsarbeiter ist er geworden, oder so, was weiß ich, Zeitarbeiter, oder was auch immer geworden ist, guck mal, was ist aus dem geworden? Und dann kommt, und dann wollen sie noch ein großes Fest machen, und diese Philister, ihrem Gott Dagon zu Ehre, machen sie ein großes Fest, und dann sagt Simson, Oh Herr, noch einmal, rächt dich für meine Augen. Der forderte Rache für das, was passiert ist, forderte Gerechtigkeit. Oh Gott, noch einmal. Und dann hat er sich was ausgedacht, wenn ich die zwei Säulen anpacke vom Tempel und sie ziehe mal. Gott, gib mir noch einmal Kraft, noch einmal. Vielleicht betest du auch in deinem Leben. Gott, ich habe schon so viel verpatzt, so viel kaputt gemacht, so viel ja, Mist gebaut in meinem Leben, so viel Unsinn produziert. Gott, noch einmal. Mein Leben ist gar nicht wert. Und ich predige ja, auf diesem Zettel steht ja drauf, das will ich auch tun. Auch, weißt du, dein Leben ist dir nichts wert. Und Gott hat mir gezeigt, in dieser Stadt sind und überall, die das Wort Gottes hören, sind so viele Menschen, die würden am liebsten vom 10. Stockwerk springen und das wäre erledigt. Verstehst du, aber das ist nicht erledigt. Dann geht es erst weiter. In Grauen und Dunkelheit und Finsternis. Noch einmal, Gott, bete lieber, lieber Gott, noch einmal, noch einmal. Und dann heißt es, und Simson tötete bei dem Einsturz von diesem Tempel mehr Philister als in seinem ganzen Leben. Du kannst, wenn die Gnade Gottes über dein Leben kommt, noch einmal Größeres erleben, als was du in deinem ganzen Leben je erlebt hast. Noch einmal die Herrlichkeit Gottes. Verstehst du, zu viel verpatzt? Egal, vergiss es. Du hast eine neue Chance in deinem Leben heute. Wähle die Herrlichkeit. Ihr habt die Herrlichkeit Gottes gewählt, diesen Auferstehungsglauben. Noch einmal, Gott, wenn es dich gibt, noch einmal, damit ich dich dann getrost lassen kann und getrost mich in deine Hände fallen kann und so weiter, dass ich nicht zu bedauern und zu bejammern habe, es tut mir weh oder leid und so weiter. Nein, noch einmal, Gott, den wahren Zahltag gibt es erst oben. Noch einmal, Herr, lass mich noch einmal stark sein, noch einmal mutig sein, noch einmal alles zusammenreißen und noch einmal eine große Verteilaktion machen und noch einmal hingehen und deinen Namen verkündigen und auf den Tisch schauen und sagen, so spricht der Herr. Es gibt keinen Ersatz für die Herrlichkeit Gottes. Es gibt keinen Ersatz. Du kannst die Herrlichkeit verlieren oder du kannst sie gewinnen. Und Gott gibt uns immer was Aktuelles. Und deshalb lass dir vom Herrn heute was schenken. Was ist das Aktuelle für mein persönliches Leben, für mein persönliches Leben? Der Glaube kommt aus der Predigt. Du hörst die Worte Gottes hier. Verlange, erwarte, bitte, dass die Herrlichkeit Gottes noch einmal kommt. Guck mal, wie schnell geht dein Leben zu Ende? Wie schnell verlaufen so die Tage? Wie schnell bist du dann in der Ewigkeit? Du musst herausgefordert werden. Und Gott fordert dich heraus. Weißt du, du bist von Feinden umzingelt, du bist von Nöten umzingelt, von Problemen umzingelt, von Nöten umzingelt. Noch einmal, Gott, öffne mir die Augen, dass ich sehe, dass bei uns mehr sind als die da draußen. Noch einmal, Herr, ich will noch einmal deine Herrlichkeit sehen. Du brauchst eine neue Erfahrung Gottes. Das, was du gestern erlebt hast, das war gut und wunderbar, aber es ist schon ein Märchen, eine Story, eine Sage, Legende. Aber du brauchst was Frisches. Noch einmal, Gott. Und dann öffnet der Herr die Augen dem jungen Propheten und er sieht lauter, feurige Rosse umgeben uns und wir müssen uns nicht fürchten. Noch einmal, hab noch einmal eine Schau, eine Vision für dein Leben. Noch einmal erlebt, wie Gott zu dir sagt, mein Kind, Elia, du wolltest sterben von wegen. Du sollst jetzt weiter marschieren und du sollst in deinem Leben, wenn du anfängst, noch einmal dich aufzuraffen und dich noch einmal der Herrlichkeit Gottes öffnest, dann wirst du in dieser Zeit mehr tun, als was du in deinem ganzen Leben getan hast. Der Elia salbte den Elisa, er salbte den Hasael und er salbte den Jehu. Und die haben dann noch mehr erreicht und erwirkt. Du bist dann so richtig in Action. In der Kraft dieser Speise ging er für 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kam. So steht es von Elia. Die Herrlichkeit Gottes bringt uns die Fülle. Plötzlich sind wir so stark, wenn du aus deiner Höhle rauskommst, wenn du aus deinem Versteck rauskommst, aus deiner Reserviertheit und plötzlich sagt Gott noch einmal, wenn es dich gibt, wenn es wahr ist, was der Pastor hier gesagt hat, und dann ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und dann hast du solche Freude, so viel Begeisterung und weißt du, du bist erstaunt, gerade da und von denen erwartest du gar nicht, verstehst du, dass die was Besonderes sind. Gott ist da, wo wir am wenigsten vermuten, so wie dieser Bauernjunge da, im Dornbusch, am Bach oder bei der Witwe. Aber plötzlich ist so eine Kraft da, so eine Begeisterung und das ist Herrlichkeit. Und die muss man nicht produzieren oder mit einer Lautstärke aufdrehen, nein, die ist da, diese Anwesenheit Gottes in uns, das Reich Gottes in uns. Weißt du, da stehst du da und strahlst, die werfen die Steine und wollen dich kreuzigen oder hängen. Und der Stephanus steht da und sein Angesicht strahlt wie das Angesicht eines Engels. Warum? Weil in ihm was drin war. Wenn nichts drin ist, kommt auch nichts raus. Die Anwesenheit, was Gott sagt, passiert. Was er wirkt, das ist getan. Sein Wort. Weißt du, Gottes Herrlichkeit ist an das Wort Gottes, an Jesus gebunden und am Wort Gottes. Und am Heiligen Geist natürlich auch. Weißt du, da können die Wahrsager prophezeien, so viel sie wollen, das trifft nicht ein, aber der Herr spricht ein Wort und es passiert. Gott gibt sein Wort heiligen Menschen, die bereit sind, Gottes Wort zu hören. und Gottes Wort zu tun. Und deshalb, Gott sieht deine Bereitschaft. Bist du bereit, den ganzen Weg zu gehen? Bist du bereit? Nicht anmaßen. Nein, ganz ehrlich, sagen, ja Herr, ich verstehe nicht, aber ich möchte, ich will. Gott, steh mir bei. Und du wirst verblüfft sein, wie das alles nacheinander geschieht. Weißt du, wenn wir Gott kompromisslos nachfolgen, kompromisslos, dann liebt er uns auch kompromisslos. Dann dient er uns auch kompromisslos. Und im Alten Testament, in 2. Chroniker, Kapitel 5, Vers 13 bis 14, da war die Herrlichkeit Gottes im Tempel. Das war damals, früher. Also beim Volk Israel. Im Neuen Testament ist die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde und in dir. In dir ist die Herrlichkeit Gottes. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes ist in der Gemeinde, wo zwei oder drei zusammenkommen, in Jesu Namen. Da ist seine Gegenwart, da ist der Himmel da. Also wähle nicht den alten Judentempel, sondern wähle die Gemeinde und die Gegenwart Gottes in dir. Die Gegenwart Gottes in dir. Jeremia 8, Vers 8 und 9 und so weiter. Wie könnt ihr sagen, wir sind weise und haben das Gesetz des Herrn bei uns? Ist doch lauter Lüge, was die Schreiber, die Schriftgelehrten hier daraus machen. Die Weisen müssen zu Schanden und erschreckt und gefangen werden. Denn was können die Weisen lehren, wenn sie das Wort des Herrn verwerfen? Was können die Menschen dir beibringen, die selber gar nicht glauben? Deshalb tote Gemeinden, vergiss es, tote Prediger, vergiss es, die Schriftgelehrten, vergiss es, Bibellehrer, vergiss es, die nicht mit dem am Wort Jesu gebunden sind. Das Wort Gottes oder die falschen Propheten, du hast die Wahl. Kraft Gottes und die Herrlichkeit Gottes und so weiter, das ist ja, was Gott dir verspricht. Alles, was nicht aus der Erkenntnis Jesu nach Philipper 3, Vers 8 ist, ist Mist. Paulus sagt, ich achte alles für Kot, auf Deutsch Scheiße. Ja, so, Martin Luther war noch ein bisschen vornehm hier. Kot, Mist, auf dass ich Christus gewinne. Ich achte alles für Kot. Alles frommer Unrat, bringt nur Verlust, ruiniert mich, macht mich kaputt. Ich achte alles für Kot, auf dass ich Christus gewinne. Das ist die Herrlichkeit. Paulus will nicht irgendwie jetzt ein Rabbiner werden oder irgendein Gelehrter Israels. Nein, er will ein Diener Gottes werden. Er will sich nicht mehr weiter quälen, da mit dem Judaismus und Gesetze halten und so weiter. Das hat ihn ja fertig gemacht. Jetzt hat er sich entschieden, ich will die Herrlichkeit Gottes haben. Das, was er damals im Alten Testament versprochen hat. Wähle die Herrlichkeit Jesu, die er hatte. Weißt du, und die war so unscheinbar, so klein, so, ja, er war, kam in der Niedrigkeit und diente wie ein Mensch, wie du und ich. War Jesus was Besonderes, als er hier auf diese Erde ging? Er hat nur an Gott geglaubt. Er hat nur Gott gelebt. Und er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist das Einzige, was mich und von Jesus unterscheidet. Jesus hat nur gesucht, den Willen Gottes zu tun. Seine Speise war nicht Essen und Trinken. Seine Speise war, den Willen Gottes zu tun. Wähle die Herrlichkeit Gottes, die in Jesus ist. Und das setzt Lebenskräfte in dir frei. Das ist, was die Stürme in deinem Leben stillt. Weißt du, dann brauchst du keinen Befreiungsdienst, dann bist du frei. Wenn Jesus in dir ist, ist so viel Kraft, dass alles von dir, was nicht Gott ist, abfällt. Und du wirst verblüfft sein, was mit deinem Leben passiert. Wähle Jesus, dann kann dir echt geholfen werden. Echt geholfen werden. Aus Mangel an Erkenntnis des Herrn geht mein Volk zugrunde. Weil die Jesus nicht erkennen. Die begreifen nicht, was Jesus wirklich ist. Die denken, Jesus ist ja nur irgendetwas Abstraktes. Nein, Jesus ist eine Person, die geliebt werden möchte. Und er ist in der Gemeinde zu finden. Er ist unter den Leuchtern, den sieben Leuchtern, wandelt er. Er guckt bei der Gemeinde vorbei und bei der Gemeinde guckt er vorbei. Unter den sieben Leuchtern, die sieben Gemeinden, die Sens schreiben, wenn ich noch eine Predigt machen könnte, das ist bis morgen früh. Aber verstehst du, in den sieben Sens schreiben, da geht Jesus und da war keine Gemeinde vollkommen. Keine. Selbst die Gemeinde in Philadelphia. Weißt du, selbst diese, ach ja, ich weiß, wo du wohnst, wo Saat und so weiter, in den Bergamon. Weißt du, selbst wenn er nichts auszusetzen hat, deine Wohnung stimmt nicht. Wo du wohnst, wo Satans Thron ist. Oder vieles andere. Ich habe was gegen dich. Aber gerade Jesus ist unter diesen sieben Gemeinden. Es gibt so schlaue Leute, die suchen die perfekte Gemeinde. Da treten sie jetzt aus allen Gemeinden aus und versuchen jetzt eine Gemeinde, die Gemeinde zu machen. Verstehst? Das ist nicht, weißt du, die Gemeinde, es ist, die Gemeinde Jesu ist ein Volk, wo Gott dich hineingeboren hat, hineingestellt hat. Und du kannst nicht sagen, die Gemeinde ist eine neue Sekte wieder. Verstehst du? Und Leute sind wieder, landen wieder in eine neue Sekte. Ja, die Gemeinde. Wir müssen aus allen Gemeinden austreten. Vergiss es. Nein, Jesus, der Heilige Geist hat die Leute hinzugetan zu der Gemeinde. Der Teufel ist es, wo die Leute aus der Gemeinde rausbringt. Nur der Teufel. Der hat Spaß. Der hat Spaß. Ich habe fürs Internet heute geschrieben, also der Teufel hat Freude, auch uns durcheinander bringen, dann verwirren, verunsichern die Menschen. Da hat der Teufel Freude. Wenn er Chaos anrichten kann, dann ist er so happy, da ist er selig. Da ist er selig. Aber Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das ist die Herrlichkeit Gottes. Er kam, um das Reich Gottes aufzurichten. Gehorsam. 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 Und Paulus sagt, ich muss den Gehorsam Christi unter den Heiden aufrichten. Den Gehorsam Christi. Nicht ans Gesetz, die Leute binden. Nein, an Gehorsam am Herrn, was er euch sagt. Und die Wunder werden in deinem Leben passieren, wenn du anfängst, auf die Stimme Gottes in deinem Herzen zu hören. Du weißt ganz genau, was Gott will und was Gott nicht will. Da brauchst du keine Bibel, keinen Pastor und gar nichts. Du weißt ganz genau, der Heilige Geist ist in dir und wirkt. Und deshalb höre auf das, was er euch sagt. Dann wirst du wieder Wein haben. Dann wirst du wieder Freude haben. Dann wirst du wieder begeistert sein. Dann wirst du wieder für den Herrn eifern. Und dann wirst du mehr in deinem Leben erreichen, als was du bisher in dem Rest deines Lebens bisher erreicht hast. Willst du das? Wähle die Herrlichkeit Gottes, entscheide dich dafür und sag, ich will. Gott, gibt es dich. Wenn es dich gibt, ich möchte den wahren Gott, den echten Gott. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der echte Gott. Alles andere sind nur Götter und Götzen. Der Gott mit Feuer antwortet. Was passiert? Der verzehrt das Opfer. Sogar die Steine werden aufgeleckt. Und da ist nichts mehr da. Und genau das ist, was Gott will. Er will sein Feuer schenken, dass wir so verzehrt werden, dass von uns nichts mehr da ist und dass er, groß ist der Herr, dass Gott die Ehre bekommt von unserem Leben. Deshalb bin ich da, deshalb bist du da, deshalb sind wir auf dieser Welt, dass Gott die Herrlichkeit bekommt durch unser Leben. Steh auf, lass dein Licht leuchten und dann wird der Herr dich erleuchten. Das ist Ostern, das ist Pfingsten, das ist Weihnachten. Lass uns aufstehen, lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und lass uns vom Herrn sich anzünden lassen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns die Herrlichkeit schenken willst, egal in welcher Situation wir gerade sind als Kinder Gottes. Jeder macht was anderes durch, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Aber wir schauen nicht auf uns, sondern wir schauen auf dich. Du bist es und wir wollen dich haben, Herr Jesus. Wir wollen uns mit dir verbinden. Jesus, komm in unsere Mitte. Jesus, bleib in unserer Mitte. Jesus, wirk in unserer Mitte. Jesus, offenbar dich in unserer Mitte. Jesus, zeig uns deine Herrlichkeit. Oh Vater, ich bitte dich, schenk uns die Offenbarung, dass wir Jesus erkennen. Öffne uns die Augen, dass wir Jesus sehen und Jesus verstehen, was er wirklich will und was er wirklich tut. Halleluja, Vater, ich segne meine Geschwister, die heute dein Wort gehört haben und lass es dein Wort weiterwirkt, dass die Menschen noch mehr von Jesus bekommen. Du bist in den sieben Gemeinden, du wandelst unter den sieben Gemeinden. Herr, du bist unter deinem Volk heute Abend und ich danke dir, dass du auch hier bei uns in Berlin bist. Halleluja, und dass du uns begegnest jetzt in deiner Fülle, in deiner Liebe, in deiner Größe, in deiner Herrlichkeit. Jesus, und ich möchte nach Hause gehen, begeistert von Jesus, begeistert von dem, was du wirklich bist in deinem Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Vater, ich danke dir, dass du jetzt die Menschen erleuchtest, in diesem Moment Licht wird. Halleluja, wenn wir aufstehen, wenn wir Licht werden, fängst du auch an, auch zu leuchten. Halleluja, wir wirken ansteckend. Wir stecken dich an und du steckst uns an. Amen.